gerade bei Hitzewellen und nach Extremwetterereignissen werden die psychiatrischen Einrichtungen vermehrt in Anspruch genommen. Mhm. Aber ich denke, es wird andere Kühlsysteme, anderes Bauen, anderes Ding erforderlich sein. Und es werden einfach mehr Patienten mit anderen Krankheitsbildern aufgenommen werden, wenn ich jetzt weiter nach vorne schaue.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, wenn du an deine Urlaube erinnerst, was war so ein schöner Urlaub? Was fällt dir da ein?
Naja, das wäre jetzt zu privat.
Ja, als Kind, meine ich, als Kind.
Ja, als Kind. Ja, Urlaub verbinde ich natürlich mit Sommer, das muss ich schon sagen, obwohl ich ein leidenschaftlicher Skifahrer bin, aber Urlaub verbinde ich prinzipiell mit Sommer und mit Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Ja. Genau, genau. Wärme wird dir wahrscheinlich auch nahe liegen. Ich kann sagen, meine Eltern, wir waren nicht so die Fernreisenden, sondern wir sind immer in die Richtung Salzburg, Tirol, in der Gegend unterwegs gewesen. Unter anderem war ich als Kind einmal auf der Pasterze. Die wird da was sagen, nicht? Und wie ich als Kind dort war, war das gigantisch. Und jetzt,
nicht? Du sprichst den Gletscher an, nehme ich an, oder?
Genau, du weißt es. Jetzt ist es so, dass ich als Bergsteiger auch immer wieder auf Gletschern unterwegs bin, nicht? Und das ist tatsächlich eindrucksvoll, wie in mein Leben sie diese Gletscher verändert haben und wie das Klima sich ändert, ohne dass man jetzt ganz intensiv merkt, dass es ändert, aber es ändert sich tatsächlich kontinuierlich.
Du bist ja im letzten Jahrtausend geboren, da hat sich schon einiges getan dazwischen. Ja. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast bei uns, der zum dritten Mal bei uns ist, Oliver. Ich frage jetzt nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja, danke.
Nämlich bei der Folge 38 war er schon bei uns, Wege aus der Alkoholsucht, und die aufmerksame Hörerin weiß auch, dass er bei der Folge 61 bei uns war, wenn die Welt Kopf steht, nämlich das gestern, heute und morgen in der Psychiatrie haben wir da besprochen. Es ist wieder bei uns der ärztliche Direktor des Landesklinikums Mauer, Primarius Dr. Christian Korbel. Hallo Christian, schön, dass du wieder bei uns in St. Pölten bist, im Besprechungsraum G1.3 zu einer Podcastaufnahme, zu einem sehr aktuellen Thema. Und wir haben letzte Nacht, Oliver, keine Tropennacht gehabt. Und ich habe gerade nachgeschaut, weißt du, was eine Tropennacht eigentlich ist in der Definition?
Also Tropennacht ist wenn die Nacht nicht genügend abkühlt, aber heutzutage ist noch die Tropennacht mit über 20 Grad bemessen. Wir hatten aber in Wien auch schon Nächte, wo 27,5 Grad gemessen wurden, aber nicht in der Stadt, sondern auf den Messstationen im Wienerwald. Ne?
Okay, das heißt, das ist dann Tropennacht plus in der Definition wahrscheinlich. Und was macht das so mit uns? So?
Ja, wenn wir da gleich so mittendrin in dem Thema sind, dann ist es so, dass die Hitze sehr belastend für den Menschen ist, und wir merken es also auch in der Umgebung, dass die Leute aggressiver werden und gereizter und weniger Geduld haben im Straßenverkehr. Aber wir merken es auch bei den stationären Aufnahmen im Landesklinikum. Und ich denke, das sind mehrere Elemente. Das eine ist einmal die Hitze, die selbst dann Einfluss hat. Aber es dürfte auch eine Rolle spielen, dass wenn die Nächte zu warm sind und der erholsame Nachtschlaf nicht ausreichend vorhanden da ist, dass man, wenn man zu wenig schlaft, man einen emotionalen Schwächezustand in der Früh hat und dadurch noch einmal geschwächt ist und anfälliger ist. Wir haben auch deutliche Anstieg von Suizidraten in den Hitzeperioden. Das ist in vielen Ländern schon nachgewiesen worden. Und das ist das, was uns halt auch Sorge macht. Und so ist es, dass ja viele psychiatrische Erkrankungen oder viele psychische Erkrankungen sozusagen als Indikator, wenn sie sich verschlechtern, man zuerst die Schlafstörung sieht oder dass der fehlende Schlaf einfach das erschwert. Und das ist bei den heißen Nächten, also jetzt rein klimatisch gesehen, ne, eben eine der Gefahren.
Und wie du sagst, nicht, wir sind jetzt schon mitten im Thema, und Hitze ist offenbar ein Faktor, der stresst. Jetzt könnte man sagen, naja, ganz easy, nicht, seit 1902, das habe ich heute gegoogelt, gibt es Klimaanlagen. Wenn ich eine Klimaanlage jetzt mir kaufe, Problem gelöst oder ist es differenzierter zu sehen?
Naja, eine Klimaanlage kann schon helfen, nicht? Man kann das jetzt generell sagen, ob die Klimaanlage die Lösung ist, wenn man sagt, Klimaanlage ja selbst wieder eine Ursache für Klimawandel oder ungünstigen Effekt hat. Aber real heutzutage ist eine Klimaanlage hat einen Vorteil. Wobei man beim Bau der neuen Spitäler natürlich auch schauen muss, ob man nicht mit Beschattung und mit Grundwasserkühlungen oder anderen Elementen auch was machen kann. Aber allein, wenn man jetzt sagt, rein auf den individuellen Menschen gesehen, kaufen wir eine Klimaanlage und die Sache ist gelöst, da ist ein weiteres Thema, nämlich die Ungerechtigkeit im Klimawandel. Versus, ich meine, nicht jeder kann sich eine Klimaanlage leisten, gleich einmal, das muss man sagen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, baulich in der Wohnung eine Klimaanlage zu installieren. Und wir haben eine große Ungerechtigkeit, dass vor allem die maßgeblich an CO2-Ausstoß beteiligt sind, nicht die Leidtragenden sind, sondern sozial schwächere, sozioökonomisch schwächere leiden mehr unter dem Klimawandel. In meinem Fachgebiet, jetzt mit den psychischen Erkrankungen, kommt es noch dazu, dass man schauen muss, wer hat auch das Wissen zu verstehen, dass man Klimaanlage braucht, wie lüftet man, dass man nicht untertags lüftet, dass die heiße Luft reinkommt, dass man zeitig aufstehen muss, lüften, wieder zumachen, beschatten, am Abend wieder lüften, hat eine gewisse Logistik, absichtlich mehr trinken. Wobei in Österreich muss man dazu sagen, dass man viel Flüssigkeit trinken muss, aber dass Bier und Most auch zum Alkohol gehört und also nicht zur Flüssigkeitsaufnahme prinzipiell geeignet ist, weil es ist keine sehr gute Idee, in der Hitzeperiode viel Alkohol zu trinken. Aber vielleicht kommen wir auf das noch extra.
Jetzt hast du angesprochen, die Suizidalität nimmt zu. Welche Erkrankungen, die jetzt psychischer, psychiatrischer Natur sind welche, die mehr oder weniger durch diesen Effekt der Hitze oder durch diesen Effekt des, vielleicht fassen wir es breiter, jetzt da Klimawandel ausgelöst werden? Gibt es da so Dinge, die vielleicht sonst gar nicht zum Tragen kämen, die aber durch die Hitze mehr oder weniger dann einen Ausbruch erfahren? Oder ist das eher nicht dafür?
Naja, es ist natürlich, die Hitze ist ein Bestandteil von vielen und ich komme dann gleich auf das Allgemeine, was der Klimawandel macht. Bei der Hitze haben wir gesagt, ja, da steht im Vordergrund sicher die Aggression, aber nicht nur die Aggression gegen andere Menschen, sondern auch die Aggression gegen sich selbst und dadurch auch vielleicht Erhöhung der Suizidalität. Mhm. Es spielt Cortison und Vasopressin als Hormone eine Rolle dabei, aber auch andere, viele Transmittersysteme sind an der Thermoregulation beteiligt, die auch in der Psychiatrie, in der Medikation eine Rolle spielen und die dann ein Zwischending haben. Es ist ja so, dass die Hitze, der Klimawandel hat halt noch ein Add-on, das ein paar Grad noch heißer ist und das ist dann noch oben drauf. Aber der Klimawandel hat ja viele Folgen sozusagen. Wenn ich nur dieses eine Element rausnehme durch die Erwärmung, dass die Extremwetterereignisse häufiger werden, da kann niemand mehr sagen, das war ein Ereignis, das hat man nicht vorhersehen können, sondern das ist ja die Prognose, dass viele unvorhergesehene Ereignisse kommen. Aber da haben wir Hochwasser gleichzeitig, Hochwasser, wir haben Stürme, wir haben Muren, wir haben aber auf der anderen Seite wieder Dürren und Trockenheit mit Nahrungsmittelunsicherheit. Leute verlieren ihre Lebensgrundlage, was wieder zu einer Migration führen wird, sozusagen, oder nimmt man an. Und da hat man halt den Einfluss auch sozusagen, dass es entweder dramatisch, wenn ich meinen Wohnraum verliere, sozusagen, dann habe ich ein dramatisches Erlebnis und da nehmen die posttraumatischen Belastungsstörungen zu nach Extremwetterereignissen, aber auch ein Jahr später sind die noch nachweisbar. Ne? Manche Ereignisse sind auch so, dass sie einen längeren Stress verursachen. Wenn ich eine Dürre habe und nichts mehr anbauen kann, dann habe ich über viele Jahre auch finanzielle oder wenn mein Haus überschwemmt, dann muss ich wieder Kredite aufnehmen oder irgendwie schauen, wie das wieder kommt. Und die Leute haben auch Angst vor der Zukunft, sind verunsichert, was passiert ist. Also da haben wir eine ganze Reihe. Das, was vielleicht unterschätzt wird, ist, dass eigentlich die Feinstaubbelastung sehr starken Einfluss auf die Gesundheit hat, aber auch im psychischen Bereich wird sehr stark mit kognitiven Leistungen, mit Förderung der Demenz auch zusammengebracht. Die zunehmenden Waldbrände, die wir haben, mit einer Luftverschmutzung, die nicht zu vernachlässigen ist, das lernen wir vor allem aus den Ländern in Australien, wo man wirklich große hat und wo in vielen Kilometer Entfernung Warnstufen für Spitäler ausgegeben werden, wegen den Rauchbelastungen. Das sind nur einige, die jetzt sozusagen einfallen.
Wenn ich mir dieses Thema jetzt betrachte, nicht, dann gibt es auf der einen Seite wahrscheinlich diese wissenschaftlichen Auswertungen, die uns eine Auswirkung zeigen. Wenn ich jetzt die als ärztlicher Leiter einer sehr großen psychiatrischen Einheit, wenn du das betrachtest und den Zeitverlauf, weil du bist da jetzt nicht seit gestern dabei, wenn du deinen persönlichen Zeitverlauf anschaust, dann merkst du auch diesen Unterschied oder ist das was, was in so feinen Nuancen läuft, dass man es eigentlich jetzt nicht tatsächlich wahrnimmt?
Ich glaube auch, dass ich das mehr im privaten Bereich merke, sozusagen, wer von Urlaub von früher geredet hat. Nicht? Ja. Also ich glaube, zum Beispiel 1975 war ein Jahr, wo kein Tag im ganzen Sommer 30 Grad erreicht hat. Ne? Ja. Das ist heute unvorstellbar. Ne? Rein beruflich ist es so, dass oder überhaupt der Klimawandel, die erste weltweite Klimakonferenz war 1995, also da muss schon einige Jahre davor was passiert sein. Und man gewöhnt sich halt daran. Und da waren damals noch Messungen und Vorhersagen und Modelle, die keiner gesehen, keiner gemerkt hat und man hat es glauben können oder nicht. Die Prognosen haben gestimmt, außer dass es schneller geht als vorhergesagt. Und jetzt sehen wir eindeutig Auswirkungen, die wir jetzt schon erleben können und wir stehen am Anfang. Also diese Hitzesommer, diese heißen Tage, die wir jetzt haben, wir haben gehabt 41 Grad in Österreich, 41,5 Grad in Deutschland, das ist ja schon unwahrscheinlich. Die Meere waren noch nie so heiß wie jetzt, also wir haben man kann sagen, es gibt Ausreißer, aber es waren die letzten 12 Jahre in Österreich die heißesten jedes Mal. Nicht? Also das wird so weitergehen. Und da habe ich mich halt auch beschäftigt, bewusst sozusagen auch damit, im Sinne einer Leitung einer Krankenanstalt, dass man schaut, was kommt in Zukunft auf uns zu. Und ich denke, das ist jenseits von dem, dass man ein persönliches Interesse hat am Klimawandel und Naturschutz oder Diversität, sondern es wird Berichtspflichten geben, es wird Aufgaben geben. Zum Beispiel die Prognosen für die Klimawandelfolgekosten, also was uns das alles kosten wird, welche Sektoren sind am meisten betroffen. Da ist ganz vorne das Gesundheitssystem und das zweite ist dann gleich der Katastrophenschutz. Das heißt, es kommen enorme Kosten auf den Gesundheitssektor zu. Wir müssen schauen, wie bauen wir die neuen Spitäler, gerade wenn ein Gesundheitsplan 2040 plus, man muss überlegen, wo werden große gebaut, was für Anforderungen werden wir haben. Und wir sind, jetzt wenn ich jetzt von den Beruflichen rede, mit Dingen konfrontiert, mit denen ich früher nicht konfrontiert war. Also die vermehrten Aggressionserlebnisse muss man halt messen und schauen, ist das von da oder da. Ja? Aber wir haben Patienten, die haben also beim Hochwasser, beim Kamp oder da in Niederösterreich im Machfeld oder sozusagen die Häuser verloren oder haben nicht mehr zurück können, sind stationär gewesen oder wollten auf Ausgang gehen, haben nirgends mehr hin können. Die haben die Wohnung in der Zeit verloren. Aber was wir noch nie diskutiert haben, wir haben nicht gewusst, wie viele Mitarbeiter kommen. Wenn Mitarbeiter zu Hause sind und es ist ein Wasser im Haus, der wird nicht in die Arbeit fahren. Wir haben einen Haufen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Blau Lichtaktionen in diesen Zeiten aktiv sind, die teilweise freigehen, weil irgendwer muss das auch machen. Und manchmal waren einfach nur die Wege gesperrt, sodass Mitarbeiter nicht ins Klinikum kommen konnten. Also wir müssen noch überlegen, was passiert da. Wir waren wiederholt in Bereitschaft bei einem Starkregenereignis und bei Hochwasser Evakuierungen für Pflegeheime als Auffangquartiere zu fungieren, was da nicht umgesetzt worden ist. Das sind Sachen, die werden wir planen müssen. Nicht? Eine Pop-up-Notstation, wo kann man Leute hintransferieren, wenn jetzt ein Hochwasser, ein nicht sicheres Pflegeheim gefährdet ist zum Beispiel. Also so Sachen, es geht von einem bis ins andere.
Jetzt ist das ganz eine komplexe Gemengelage, nicht? Also Peter, wenn man sich das anschaut, nicht? Also da kommt man von an ins nächste. Wenn ich das jetzt wiederum sozusagen verdichte auf den erkrankten Menschen, nicht? Der jetzt, sage ich einmal, ein psychisches Problem entwickelt und das vielleicht auch durch die Hitze begünstigt wird, gibt es da irgendwelche Heuristiken, irgendwelche Faustregeln, wo ich sagen kann, ich spüre jetzt, mich betrifft diese Hitze. Was empfiehlt da der Psychiater, wie gehe ich mit dem Thema für mich jetzt als Person um?
Ja, ich denke, wir müssen uns da selbst fit machen, dass wir bewusst die Themen ansprechen, dass wir vorbereitet sind auf Hitzewellen, wenn wir bei denen bleiben, dass es ein Hitzeprogramm gibt, sozusagen einen Hitzenotplan gibt, dass wir es in der Ausbildung vermehrt hineinbringen. Aber auf was ist zu achten? Wir müssen tatsächlich so eine Art Psychoedukation oder mit den Patienten, Patientinnen reden. Wie verhält man sich, wenn es heiß ist? Wo verhält man sich? Wo hält man sich auf? Wo geht man Schatten? Was trinkt man? Wie viel trinkt man? Was soll man essen? Was zieht man sich an? Das klingt jetzt so blöd, aber das muss man wirklich den Leuten auch beibringen. Auch die Medikamenten zum Beispiel, die Medikamente bei der Hitze. Ich fange nur mit dem an. Was heißt bei 35 Grad Medikamente bei Zimmertemperatur auffüllen? Ne? Medikamente bei Zimmertemperatur heißt unter 25 Grad. Also Medikamente werden verderben in der normalen Lagerung. Wir haben auch im Landesklinikum Mauer nachrüsten müssen für die nicht gekühlten Präparate, weil es zu warm wird im Sommer. Wir müssen neue Räumlichkeiten schaffen oder Kühlsysteme oder Medikamente, die im Auto aufgehoben werden oder die ins Bad mitgenommen werden, also wenn die heiß werden. Aber wir haben auch Medikamente, die einerseits ihre Wirkung vielleicht verändern können oder auch die Hitzewahrnehmung verändern. Also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Lithium, das wir nehmen bei manischen Episoden oder als Phasenprophylaxe bei bipolar-affektiven Störungen, also wenn man Manien und depressiv hat. Die hat eine kleine therapeutische Wirkung. Zu wenig wirkt nicht und zu hoch wird dann schon Vergiftung. Und wenn man das Gleiche nimmt und gut eingestellt ist und im Sommer nichts trinkt und schwitzt und draußen ist, ist in der Relation der Lithiumspiegel zu hoch und man hat auf einmal eine Lithiumvergiftung. Wir nehmen ein Antidepressivum mit einer anticholinären Nebenwirkung und man schwitzt weniger, hat eine Veränderung der Thermoregulation. Wir haben Leute, Benzodiazepine nehmen oder abhängig sind, die nehmen das nicht so wahr und reagieren auch nicht auf die Bedrohungen, auch eventuell bei einer Antipsychotikum. Wir haben eine hohe Gefahr bei Kokaingebrauch und Amphetamingebrauch, der Überhitzung sowieso und das in Kombination mit der Hitze. Wir haben gerade in München bei einem Suchtkongress Fälle vorgestellt, wo das durch die Hitze entstanden ist. Also ganz schwierige Fälle. Alkoholabhängigkeit in der Hitze ist schlecht. Nicht?
Das, was ich jetzt so raushöre, ist, wir haben einerseits jetzt gesprochen von dem Klimawandel, der in weiterer Folge dann durch Hochwässer, durch Wohnungsnot und psychische Erkrankungen quasi verursacht. Wir haben aber, und das hast du jetzt ganz gut ausgeführt, Christian, wir haben ja PatientInnen, die schon Patientinnen sind, Klimawandel hin oder her, also die sind krank und die Hitze führt zu einer weiteren Belastung und das führt zu einem weiteren Edukationsbedarf, auf was die Leute gut schauen müssen. Und du hast das ganz am Anfang angesprochen, dass es sozial sehr ungerecht ist, weil die Klimaanlage für den Obdachlosen, der vielleicht noch eine Suchterkrankung hat, wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Das heißt, da kommt ganz viel auf uns zu in der Betreuung. Auf euch kommt ganz viel zu in der Edukation mit Trinken, weil sie ja durch Medikamenteneinnahme ja das Durstgefühl auch verändern kann. Wir sehen es, weil du gesagt hast, Oliver, ganz am Anfang, ich glaube, wir sehen es bei uns ganz gut auf der Notfall, dass es im Sommer, wenn mehrere Hitzetage sind, zu Elektrolytentgleisungen kommt. Das heißt, der Körper, das Blut hat ja Salze und wenn wir zu wenig trinken, und gerade, ich glaube, alte Menschen, junge Menschen, also Kinder sind sehr gefährdet, was das Dehydrieren betrifft. Was kann man denen als Tipp mitgeben? Oder merkst du, dass Dehydration und psychische Erkrankungen Hand in Hand geht?
Na, das eine stimmt ganz sicher, dass zwar durch den Klimawandel auch mehr psychiatrische Erkrankungen vorhanden sein werden, aber es geht hauptsächlich darum, dass wenn man krank ist, dass das noch ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist. Je gesünder man ist, desto mehr Reserven hat man, um auch Krisen zu überstehen. Mhm. Aber wenn man eh schon emotional geschwächt ist, dann ist das natürlich das Tüpfchen auf dem I. Aber es geht darum, regelmäßig was zu trinken, sich leichter zu ernähren, zu schauen, wo geht man hin. Und du hast auch gesagt, wer gefährdet ist. Kinder und Jugendliche haben natürlich eine höhere Empfindlichkeit. Es gibt auch Geschlechtsunterschiede, Frauen und Männer. Ältere Patienten haben das Problem, dass sie in der Thermoregulation größere Schwierigkeiten haben. Auch die Belastung des Herzens ist deutlicher zu spüren. Manche haben Schwierigkeiten mit Blutdruckabfall auch. Also das ist sicher auch die Tatsache der Einsamkeit spielt eine große Rolle, wenn sich niemand kümmert um jemanden auch oder nachschaut, was los ist. Wir haben früher, also Wohnungslosigkeit ist ein Risikofaktor sowieso für die Suizidalität. Das haben wir neulich aus der Presseaussendung gehabt. Aber das ist natürlich bei der Hitze sowieso was Exponiertes. Und man soll ja keinen Alkohol jetzt in der, also so wie man gehabt haben früher ein Kältetelefon, haben wir jetzt ein Hitzetelefon. Und es gibt auch die ersten Hitzepakete, die man kaufen kann, die den Leuten gebracht werden sozusagen. Das habe ich jetzt in Wien gesehen.
Und also so wie bei der Gruft der Schlafsack quasi.
Genau, gibt es da eine Kappel und eine Sonnencreme und eine Wasserflasche und einen Fächer, der war okay. Weiß gar nicht, was alles drin ist. Nicht? Aber das ist ja tatsächlich gefährlich bei den Temperaturen jetzt schon. Nicht? Also der Mensch ist nicht dafür gemacht, weil du kannst in der Stadt kannst du ja 45, 46, 47 Grad wo kommen. Ne? Das ist nicht das Richtige. Also die psychosozialen Benachteiligungen werden da eine große Rolle spielen. Es war ja dann auch viel diskutiert, dass in Paris dann ein Alkoholverbot während der Hitzewellen verhängt worden ist. Ich meine, ich muss schon sagen, es ist schon richtig, in der Hitze soll man keinen Alkohol trinken, aber ob die Verbote einmal, das ist, wie man die Situationen regeln soll. Außerdem, wenn man sich das genauer anschaut, ist ja nicht der Alkohol verboten, sondern der Alkohol ist nur dann verboten, wenn man nicht in ein Lokal geht und dort einen kauft. Dann sind wir wieder bei dieser sozialen Ungerechtigkeit. Man könnte genauso auch anstatt ein Alkoholverbot sozusagen fordern, es soll mehr Begegnungsräume im Schatten oder gekühlt geben, wo man nicht konsumieren muss, nicht? Mhm. Damit man, auch wenn man nicht finanziell stark ist, irgendwo einen Rückzugsort finden kann. Das sollte im öffentlichen Raum sein, dass das so gestaltet ist. Ich selbst kann mir das auch in der Umgebung der Krankenhäuser, dass das so gebaut wird, dass es sowas geben kann auch, nicht? Müssen wir auch schauen, wie schauen unsere Kliniken aus, wie schauen unsere Arztpraxen aus, wie unsere Pflegeheime, wie werden wir das gestalten. Ne? Also ich denke, der ganze Städtebau wird verändert, der Krankenhausbau, wenn man da nach vorne geht, macht das schon hochgradig einen Sinn. Ne?
Und ich glaube, auch so ein Begriff, nicht, der in der Diskussion auch immer wieder erwähnt wird, ist dieses Thema Resilienz. Mhm. Also wie kann ich resilient werden gegen diese mannigfaltigen Belastungen, nicht? Man hat ja sozusagen als Gegenwartsmensch eine ganze Menge Belastungen, auf die man eingehen muss oder mit die man umgehen muss. Gibt's da aus deiner Sicht jetzt so in dem Bereich psychische Resilienz, was man schon in der Erziehung vielleicht mit berücksichtigen kann, damit man gar nicht Gefahr läuft, in so eine Krise hineinzusteuern durch zum Beispiel Hitze, durch so posttraumatische Angelegenheiten, weil ich eben einen Wohnungsverlust habe durch Wasser oder so irgendwelche Dinge.
Das ist ein interessantes Thema, aber es geht sicher auch, wie weit lernt man auch oder beschäftigt man sich mit einer Art Selbstfürsorge, nicht? Was man machen kann. Das Wichtigste ist, wie weit kann man jemand um Hilfe bitten? Wie weit kann ich jemand auch um Hilfe bitten oder die Bedürftigkeit zeigen? Und das andere, also es gibt da etliche Faktoren, aber einer der wichtigsten ist sicher, dass man die Einsamkeit der Menschen verhindern muss, dass man schaut, wo kann ich in einer Gruppe sein, wo kann ich eingebunden sein, wo kann ich Anschluss finden, damit man nicht verkommt sozusagen. Sobald andere Menschen da sind, mit denen man redet und mit denen man sich austauschen kann, ist schon ein Großteil erledigt aus meiner Sicht.
Und wir, der Peter und ich, wir haben ja das große Vergnügen gehabt, dass wir uns vor kurzem eigentlich das Landesklinikum Mauer angeschaut haben. Nicht? Das ist ja ein Pavillonsystem, das ich baulich recht interessant finde, weil ich würde meinen, nicht? Das ist jetzt eine Hypothese, wenn du aus deinem Büro schaust, siehst du einmal drei Bäume. Wenn du weniger als 300 Meter gehst, wirst du wahrscheinlich in eine Art Waldstück kommen. Und ich glaube, in 3 Kilometern soll man überhaupt so in so einem Naherholungsgebiet sein. Nicht? Das wird auf Mauer auch zutreffen. Wenn ich da unsere Umgebung jetzt anschaue, nicht? Wir sind ein großes Universitätsklinikum mitten in einem großstädtischen Raum. Wir sehen zwar im Kaisergarten 3 Bäume, aber man muss das Fenster schon ein bisschen gezielter auswählen, dass man die 3 Baumsicht. Glaubst, wird sie in dem Bereich Infrastruktur, was jetzt Gesundheitseinrichtungen anbelangt, auch dieses Thema stark niederschlagen und kommt vielleicht das Pavillonsystem wieder zurück?
Naja, ich glaube schon, dass es Änderungen gibt, oder so hoffe ich auch. Man hat viel Wissen um die Art, wie man was bauen kann. Wir haben immer, muss man ganz realistisch sagen, bei vielen dieser Dinge ein Spannungsfeld von vorhandenem Geld und dem, was man auch umsetzen kann. Und das ist halt wichtig, dass man diese ökologischen Bauweisen vielleicht auch schon in die Ausschreibung reingibt, sonst kann die Entscheidung auch nicht in die Richtung gehen. Das heißt, sehr viele Jahre voraus. Und das ist halt eine Realität, dass in einem städtischen oder am Rand der Stadt das unterschiedlich ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Wir wollen ja gute Erreichbarkeit haben und wir brauchen gewisse Einrichtungen, einfach zentral, dass die Leute gut kommen können. Ne? Und die Begrünung sozusagen, die wir ja brauchen, die wird im Zentrum von St. Pölten anders ausschauen als in Mauer. In Mauer haben wir viel Grün, müssen wir schauen, dass wir es erhalten und dass niemand kommt und sagt, das ist unnötig. In einem städtischen Bereich wird es darum gehen, dass man Dachterrassen begrünt oder Wege begrünt und überdacht und dass es vielleicht eine Vertikalbegrünung gibt. Das macht schon einen Sinn. Nicht? Und dass man auch beim Eingangsbereich bei den Wegen hin, dass vielleicht Parkplätze auch, also da im städtischen wenig, aber mit Photovoltaik überdacht ist, hat man Beschattung und eine Energiegewinnung erreichbare. Also ich denke, da wird man schon bauen. Auch die Lüftung, nicht? Und die Klimaanlagen, also wir geben ja fürs Kühlen schon so viel aus wie fürs Heizen. Nicht? Und das ist ein Thema auch der Rolle des Gesundheitssektors. Was für Rolle spielt er bei dem Klimawandel? Aber wo können wir was machen, dass es uns besser geht und wir die Umwelt nicht so belasten, also wie bei der Ernährung, aber auch bei der Kühlung. Und mal schauen, kann man mit Grundwasser Wasserkühlungen noch zusätzlich machen? Wo hat es früher sehr viel Wissen über die gezielte Beschattung gegeben? Oder wie sollen die Häuser gebaut, dass ein Luftzug durchgeht? Da gibt es ja ein Wissen. Und ich denke, dass das an Bedeutung gewinnen wird, eindeutig. Ja.
Du hast am Anfang gesagt, das Gesundheitswesen oder der Klimawandel hat eine Auswirkung auf das Gesundheitswesen und es wird sehr viel Geld benötigt werden. Was kostet so viel? Ist es die bauliche Struktur, sind es die vermehrten Aufnahmen ins Krankenhaus? Was verursacht diese Kosten?
Naja, wir das sind Prognosen bis 2050. Welche Sektoren sind von dem Klimawandel am stärksten betroffen? Nicht? Wir merken, dass wir ein vermehrtes, also gerade bei Hitzewellen und nach Extremwetterereignissen werden die psychiatrischen Einrichtungen vermehrt in Anspruch genommen. Mhm. Aber ich denke, es wird andere Kühlsysteme, anderes Bauen, anderes Ding erforderlich sein. Und es werden einfach mehr Patienten mit anderen Krankheitsbildern aufgenommen werden, wenn ich jetzt weiter nach vorne schaue. Also da gibt es eine Belastung. Und das andere ist halt das, was für den Katastrophenschutz oder Katastrophenvorbeugung ausgegeben wird, das explodiert. Wir haben die Berechnungen, da haben wir 1 oder 1,5% vom BIP hat Österreich da ausgegeben und dann nach dem letzten Hochwasser ist, muss man das schon wieder revidieren. Mhm. Wir sind jetzt bis 2050 geht das bis zu 10 Milliarden im Jahr für Klimafolgeausgaben allein in diesem Ding. Also das sind schon ganz entscheidende große Summen, die wir da machen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch neue Krankenanstalten oder überlegen, welche werden saniert und welche werden neu gebaut, hoffe ich doch, dass das schon irgendwie Einzug sieht. Es gibt auch verschiedene technische Lösungen, wo man halt durch die Hitzeentwicklung der Rechenzentren die Abwärme zum Heizen verwendet, umgekehrt das, was man wieder zum Kühlen nimmt für die Kühlung der Rechenzentren, also wo man versucht, wo rentiert sich etwas, wo kann ich was einsparen, wo mache ich eine thermische Sanierung von einem Spital, wie mache ich die Exportwege, woher kriege ich die Produkte überhaupt, die Lieferketten, das sind alles ganz, ganz massive Geschichten. Wenn man eine ganze Reihe, da müssen wir mit der Hygiene reden, sind immer zwei Interessen nicht? Oder Aufgabengebiete. Wir haben ganz viel Einmalprodukte, wo kann ich eine Kreislaufwirtschaft interessieren, wo kommt die Ernährung her, wie viel Transport haben wir viel zu gewinnen, nämlich Umweltbelastung geringer und mehr Gesundheit für die Leute, mehr Mobilität. Wie machen wir den Transport? Da haben wir eine ganze Reihe Geschichten. Aber diese Forderung, dass das Gesundheitssystem sich selbst auch anschaut, resultiert ja daraus, dass alle Sektoren irgendwas machen werden müssen, wenn es die Wende geben muss. Aber warum die Krankenanstalt oder der Gesundheitssektor auch so ein ein Ziel ist, sozusagen mit denen, was wichtige Projekte umzusetzen ist, dass die im Vertrauensindex sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen sehr hoch angesiedelt. Und ohne, dass die ein hohes Ansehen haben in diesem Klimawandel sozusagen Schritte unternehmen, wird das nicht gehen. Also wir im Gesundheitssektor als Vorbildwirkung für den Wandel, wie man mit dem Klima, mit der Umwelt, mit dem Wasser, mit was alles so umgeht. Ne?
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Wir Pflegepersonen, Oliver, haben ja den ICN, den International Council of Nurses, und ich war vor kurzem in Graz und die Liz Hirn hat die Keynote dort gegeben beim ÖGKV-Kongress, und die Liz Hirn hat gesagt, wir sind, und wir hat sie uns Pflegepersonen gemeint, das war ein Pflegekongress, hat gesagt, wir sind für das gute Leben von uns, den anderen und unseren nachfolgenden Generationen verantwortlich. Und man muss sagen, in unserem ICN-Definition von Pflege steht ja auch drin, dass wir auf unsere Umwelt gut schauen müssen. Und wir in St. Pölten haben uns vor ein paar Jahren mal angeschaut, ob der Sauerstoff befeuchtet werden muss. Das ist nur ganz ein kleines Beispiel. Ja, früher haben wir den Sauerstoff befeuchtet und dieses Teil, dieser Plastikbehälter, ich will jetzt keinen Firmennamen nennen, ja, der ist aus Amerika kommen, und wir haben versucht, eine Life-Circle-Analyse zu machen. Ja, der ist aus
Wisconsin
kommen, ist dann über den Ozean geschippert worden nach Hamburg auf, von dort mit dem LKW runter, und wir haben den dann an die Sauerstoffleitung angeschlossen, wenn wir Patientinnen Sauerstoff verabreicht haben, und dann haben wir das weggeschmissen. Ja. Und wir haben geschaut mit IBN Info gemeinsam, ob das überhaupt notwendig ist, und wir sind drauf gekommen, es ist nicht notwendig, und haben diesen Verbrauch dieser Behälter um 77% reduzieren können. Und das ist enorm viel Müll. Ja, also ich glaube, wir alle können durch unsere Handlungen und überlegen, was tun wir da tagtäglich, und wie du gerade sagst, welche Produkte verwenden wir, wie verwenden wir die Produkte, ist es notwendig, immer einen Handschuh anzuziehen, ganz viel dazu beitragen, was den Umweltschutz betrifft.
Ja, ich denke, der Mensch, also nicht nur im Gesundheitswesen, ist in der Lage, Lösungen zu finden. Und wenn man wollte, könnte man auch Lösungen finden. Aber so wie wir halt uns jetzt dafür einsetzen, dass es in die Richtung geht, gibt's andere Gruppierungen, die hauptberuflich schauen, dass das Gegenteil passiert. Nicht? Das ist halt das andere Geschäft. Nicht? Der Behälter in Wisconsin verkauft, der muss sagen, und wir brauchen es doch. Nicht? Aber da haben wir große Reserven zu schauen, welche unserer überlieferten oder gewohnten Prozesse sind noch so notwendig und wo. Das ist ja keine Spielerei. Also die ganze, das ist ja nicht irgendwie so ein Meinungsding, sondern dieser Klimawandel ist ja jetzt zu merken. Also das, man hat sich halt so dran gewöhnt, weil seit 35 Jahren oder 30 Jahren diese Konferenzen sind und man hört das immer. Aber man kann so sagen, wir sind die erste Generation, die ihn tatsächlich spürt, den Klimawandel, und die letzte, die noch was ändern kann. Weil ich habe das auch neulich bei unserer Tagung im Landesklinikum Mauer irgendwie versucht so darzustellen. Da haben wir begleitend zur niederösterreichischen Landesausstellung diese Vortragsreihe, und da war die letzte Klima und Psyche. Und da habe ich gesagt, einerseits habe ich einen Optimismus, weil die Menschen ja auch viele auch am Natursektor Krisen überwunden haben. Also ich denke an den sauren Regen, der damals war, da hat es dann Verbote gegeben. Das Ozonloch, dann Fluorkohlenwasserstoffe verboten, und wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt oder wieder reduziert. Die Wasserqualität der Adria, die war ja Katastrophe in den 70er Jahren, und dann ist wieder gute österreichischen Seen, die wirklich nicht mehr zum Bauen waren, und jetzt haben wir eine ausgezeichnete Qualität wieder. Und gleichzeitig ist es auch eine Gefahr, weil bei diesem Klimawandel das so ist, dass es einige Kipppunkte gibt, wo man eben sagt, da kann man nicht warten, bis was passiert und dann machen wir was, sondern wo es Punkte gibt, wo es, wenn die überschritten sind, dann läuft es dahin und man kann nichts mehr machen. Das ist, wenn, es gibt so eine Diagnose vom Erdball, wo was passiert, das wird jedes Jahr jetzt angeschaut, aber wenn die Eisschilde an einem gewissen Punkt erreichen, wo sie abschmelzen, dann ist das gelaufen sozusagen. Oder der Regenwald, der wirklich ein Wunder für sich ist, nicht? Versorgt sich ja selbst mit Wasser, verdunstet und regnet nieder und ist ein einziger Kreislauf. Und wenn eine gewisse Fläche reduziert wird, dann wird das nicht mehr gehen. Und dann ist aber nichts mehr zu machen, dann geht das Ganze ein. Wo die Grenze ist, streiten die Leute. Oder wenn die Permafrostböden aufgehen. Also das ist schon eine Sache, wo man jetzt einmal auch Leuten glauben muss, die das erforschen und nach vorne denken und sagen, da müssen wir was machen. Also es wird höchste Zeit und es wird den meisten Menschen gut tun.
Wir haben, und das merke ich schon auch, nicht, wenn man so die mediale Berichterstattung anschaut, nicht, dann ist das, was du sagst, eigentlich Common Sense. Nicht? Also wir müssen was tun, wir müssen was tun. Auf der anderen Seite sehe ich ganz häufig, nicht, habe ich erst kürzlich gelesen, nicht, die Aua hat sozusagen so und so viel mehr Flüge und wir freuen uns als Österreicher, nicht, ja super, es wird so viel geflogen, nicht, der Auer geht's gut, also man hat da so eine gewisse Mehrdeutigkeit, mit der es, finde ich, glaube ich, ganz schwer umzugehen ist. Jetzt sind wir im Gesundheitswesen und ihr beide habt es eigentlich angesprochen, nicht, wir sind nicht nur jemand, der quasi die Folgen trägt, sondern wir erzeugen ja faktisch das Problem auch zu einem gewissen Teil mit, sagen wir mal, nicht? Du hast das erwähnt, beispielsweise diese Sauerstoffbefeuchtung oder auch Handschuhe oder auch Einmalprodukte und so weiter. Jetzt weiß ich, dass das Landesklinikum Mauer sich sehr intensiv mit der eigenen Verantwortung auch beschäftigt, sowohl geschichtlich, aber auch die Verantwortung für die Umwelt. Also ich glaube, ihr macht euch da Gedanken. Und ich glaube auch, dass du so ein bisschen auch da eine besondere Affinität hast, was jetzt sicherlich auch nicht jeder Mediziner hat, dass er eben sich mit dem Thema Klima grundsätzlich auseinandersetzt und auch ausbildungsmäßig auseinandersetzt. Was wären denn die Faktoren, die, wo wir einen Einfluss drauf haben? Wir als Professionisten im Gesundheitswesen, wo können wir mehr oder weniger unsere Verantwortung gut wahrnehmen?
Ja, also da gibt's viele Ansatzpunkte und ich denke, es stimmt schon, ich habe ein persönliches Interesse, weil es mich einfach interessiert, aber das geht weit über das hinaus, also das kann nicht davon abhängen, ob sich jetzt Mitarbeiter dafür interessieren oder nicht, da muss eine zentrale Lenkung geben, die sagt, wir bekennen uns dazu und das machen wir und das hat auch Vorteile sozusagen und es gibt ein paar Sachen, wo sich Menschen vielleicht einschränken müssen, aber es gibt auch Haufen Sachen, wo man Prozesse verändern können, wo es nicht mit der Einschränkung verbunden ist, weil wenn wir schauen, dass wir weniger Nahrungsmittel wegwerfen, dann kriegt keiner weniger und wir haben schon eine umweltschonende Vorgehensweise. Was wir machen können, ist sicher einerseits bewusster halt schauen, was werfen wir weg und was nicht, aber da muss halt auch zentral, also der, ich weiß schon, man sagt immer, jeder muss bei sich selber anfangen, ich glaube doch mehr an das Größere, also da gehört eine klare Richtlinie her, wo ich uns immer für die Freiheit bin, weil es wird nicht gehen. Man muss sagen, wir kaufen dort ein, weil der hat produziert in Österreich und nicht in Indien. Aber wenn es nicht ausgeht, muss man halt schauen, wo man was macht. Oder wo kann ich Standards überdenken? Wenn ich kann ja nicht aus Hobby heraus sagen, ich mache irgendeine Hygienevorschrift nicht, weil ich glaube, das ist jetzt schlecht. Nicht, muss ich mir danach richten, aber ich kann in den Gremien mit dem Hygienebeirat und mit dem Umweltbeirat anfangen zu schauen, welche dieser Richtlinien kann man vielleicht abändern, nicht? Und was für Gefahren haben wir. Also ich glaube, dort, wo man sehr zeitnah was machen kann, ist sicher die Abfallvermeidung und mehr in die Kreislaufwirtschaft zu gehen, was man machen wird. Wo kann man auch Strom einsparen, auch wenn es nicht mehr Mode ist, aber in so einem Krankenhaus, wenn man die ganzen Kliniken anschaut, wo kann ich Geräte abschalten oder wenn ich es nicht benötige, wo kann ich in der Mobilität auf eine Elektromobilität setzen, wo kann ich Photovoltaik ganz auf den Parkplätzen oder Dächern in den Krankenanstalten einsetzen, vielleicht sogar Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Also wäre mein Modell ganz einfach nicht, dass man es forciert und Ding, wo kann ich in der Ernährung der Patienten und der Mitarbeiter was ich Planetary Health Diet oder irgendein was Gesünderes ohne viel Einschnitte, aber wo man ein bisschen bewusster sagt, woher kommt das überhaupt, was kaufen wir ein, das wird sowieso erwartet. Das andere ist, was mich interessiert, auch in der Kommunikation und Bewusstseinsbildung, dass wir auch hinausgehen zu den Patienten, zu den Mitarbeitern, in die allgemeine Bevölkerung darüber reden und sagen, das ist ein wirkliches Thema. Da geht es nicht um irgendein kleines Thema. Das ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts für die Gesundheit der Menschen, ist diese Klimabelastung. Und da kann man nicht hin und her. Das müssen wir machen. Und da haben wir Rahmen, viele wissen sogar. Wir haben ganze Rahmen international und auch in Österreich, wo das eingebettet ist, was es eh fordert. Ich denke, dass auch die LGA und auch schon begonnen hat, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass das weiterentwickelt wird und dass die da sicher auf einem guten Weg sind. Das ist sicher keine leichte Aufgabe, so ein Konzern, aber der kann was bewegen und da kann man Veränderungen machen.
Wir waren jetzt sehr, sehr bezogen jetzt auf diese Klimaerhitzung, nicht? Weil ich glaube, dass das ja auch, man muss ja auch sagen, nicht, Worte machen ja was, nicht? Beziehungsweise Sprache macht was. Und da wird ja immer geraten, nicht, dass man sozusagen die Begriffe auch ein bisschen so eskaliert. Jetzt im Sinne nicht Klimaerwärmung, sondern Klimaerhitzung. Jetzt habe ich beim Herfahren, nicht, also ich bin aus Lilienfeld hergefahren und da habe ich, und das tue ich gelegentlich, da oute ich mich jetzt ein bisschen so mit ChatGPT unterhalten. Nicht. Und ChatGPT hat da was Interessantes auch in die Diskussion mit mir eingeworfen. Also das ist ja auch schon lustig, nicht, dass man mit einer Maschine diskutiert. Aber da war das Thema, es gibt auch dieses Phänomen der Klimaangst. Also es wird ja medial, wird ja geschaut, nicht möglichst viel Nachdruck, damit die Leute sich halt bewegen auch. Nicht? Aber das kann natürlich auch so ein bisschen ausreißen in diese Angst. Nicht? Ich habe jetzt eine Angst um meine Zukunft, weil es das Klima verändert und fühle mich womöglich auch sogar noch machtlos. Ist das auch was du beobachtest in deiner täglichen Praxis, dass sozusagen dieses Orakeln, diese Cassandra, die von überall her tönt, es gibt diesen Kipppunkt und nach dem Kipppunkt geht die Welt unter und es wird alles furchtbar und bewegt sich. Ist das auch was auf die psychische Gesundheit eine Auswirkung hat und auf so Erkrankungen?
Nein, das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber ich würde das mal teilen. Das eine ist diese Klimaangst oder verschiedene andere Begriffe gibt es, das existiert. Es gibt auch Berechtigung, dass man Angst hat, aber dort, wo die Angst vor dem Klimawandel und vor der Zukunft so stark wird, dass mein alltägliches Leben beeinträchtigt ist, könnte man schon reden, als einen krankheitswertigen Stellenwert und man muss irgendwas unternehmen. Ob es von der Medienberichterstattung ist, das glaube ich fast nicht, ja, aber es könnte sein. Aber von der Kommunikation, was eigentlich das ist, womit ich mich mehr beschäftigt, geht man, oder die sich überlegen zumindest, sagen, man soll weniger über diese Katastrophen berichten, man muss eh, aber die führen eher zu einer Abstumpfung und das ist eh permanent. Man muss mehr über die gelungenen Aktionen, also weil es ist ja wirklich, also man kann jetzt jeden Waldbrand, natürlich wird das berichtet, aber fokussieren im Vortrag, da ist das Hochwasser, da die Mure, da die Lawine, da der Ding und das ganze Leben geht zu Ende, nicht? Und wir werden das nie schaffen. Aber und da ist eine Tür und es gibt nichts zum Essen, aber ich kann auch sagen, da ist das erfunden worden, wir können neuartige Batterien bauen, die noch besser werden, wir können Sauerstoff gewinnen aus dem, wir können, wir haben ein Auto mit einem Wirkungsgrad von, wir haben ein Lüftungssystem, wie die in der Wüste gehabt haben, wo wir eigentlich nicht viel Aufwand brauchen, wir haben Windräder, die eigentlich wirklich viel Strom erzeugen und die gut sind, wir haben Windräder, die anders ausschauen werden, wir werden Strömungen auf den Gebäuden, das hat ja was Faszinierendes, wenn man in diese Richtung geht oder dass an Wüstenrandgegenden plötzlich was angepflanzt wird und das funktioniert oder dass große Wälder wo sich ausweiten oder wie schnell die Natur sich wieder regeneriert und wenn man auf das hinzeigt, macht das einfach einen Sinn. Nicht? Oder wo ich sage, da wo man Tiere fast ausgerottet hat und dann gibt es eine Schonung und die erholen sich innerhalb kürzester Zeit. Nicht? Also ich würde auf das hin. Dass es diese Angst gibt, ja, damit sind wir konfrontiert. Es gibt auch so den Begriff der Solastalgie, das ist irgendwas, wo man halt so eine tiefe Trauer empfindet über den Lebensraum, der verloren geht. Also so wie ein Heim, ich sage, das stimmt ja nicht, aber ich sage immer wie ein Heimweh, obwohl man eh zu Hause ist, aber der Verlust, diese Naturzerstörung vom eigenen Raum, der nicht mehr da ist und der so eine riesen Traurigkeit macht, der ist immer als eigener Begriff bezeichnet worden, der ist jetzt selbst keine Krankheit, aber das sehen wir irgendwie als Bindeglied zwischen einem Klimawandel und einer Krankheit, dass man diesen Zustand dieser Trauer sozusagen über den Verlust, über das Kaputtwerden, über das nicht mehr existieren, wie es früher ausgeschaut hat, wo man nicht mehr sein Zuhause, seinen Schutz erleben kann. Deshalb sagt man Solastalgie. Aber wie gesagt, die Angst gibt's. Aber diese Katastrophenmeldungen allein werden uns auch nicht weiterbringen.
Also die Angst gibt's und es ist wichtig, nach vorne zu schauen, weil sonst könnte man sagen, es ist eh schon wurscht, ne? Und ich tue so weiter wie bisher und so weiter wie bisher ist keine Alternative. Also wir müssen was verändern, wir sind dran. Und weil du angesprochen hast, die LGA ist ein Riesenkonzern, das stimmt. Und wir haben einen Podcast aufgenommen mit dem Umweltteam Neunkirchen. Die erzählen uns in dem Podcast, welche Maßnahmen, und das sind genau die Maßnahmen, die du jetzt erzählt hast, ja, mit Licht abdrehen, mit Maschinen runterfahren, mit zu überlegen, wann brauche ich was. Und wir haben einen super Podcast mit unserer Küche gemacht und da ist ja die oberste Prämisse ist regional, saisonal und nach Möglichkeit bio, aber sicher mal regional, um eben diese Transportwege möglichst gering zu halten, weil was nützen uns Bio-Erdäpfel aus Ägypten? Ja, also ich glaube auch, das bringt uns nicht weiter. Was aber stetig voranschreitet, ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Zeit, Oliver. Ich habe ja heute schon einiges gelernt. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Hitzetelefon gibt. Hast du das gewusst?
Nope.
Nein, aber ich sag da die Nummer jetzt, die ist 0800 880 800 und da erfahren Sie, was man tun kann gegen die Hitze, wenn man eine Wohnung hat. Also da gibt's Informationen zum Lüften etc., ja, wo man hingehen kann, wo man sich abkühlen kann. Das habe ich auf alle Fälle heute gelernt. Was ist dein Learning heute, Oliver?
Mein Learning ist, dass sozusagen das Katastrophisieren wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz unmittelbar Teil der Lösung ist. Also dass man sozusagen dieses Thema nicht nur, weil man halt sozusagen sprachlich was eskaliert, dass man da eine Lösung herbeiführt, weil Angst halt offenkundig jetzt auch nicht ganz unmittelbar so eine gute Triebfeder ist, dass man was verändert. Ich glaube, und das finde ich spannend, nicht dieses Thema, ich schaue, was läuft denn gut und vieles läuft auch gut. Und dass man dann zum einen schaut, was kann ich persönlich machen, aber auf der anderen Seite durchaus auch diesen systemischen Blick nicht aus den Augen verliert. Also dass auch politisch, beziehungsweise natürlich jetzt auch von den Unternehmen, und wir sind ein riesiges Unternehmen, dass auch da Initiativen folgen müssen, wie beispielsweise, du hast das erwähnt, dieses Umweltteam, das in Neunkirchen beispielsweise etabliert ist, die dann ganz konkret sich Gedanken machen, wie kann ich denn in einer Klinik dafür sorgen, dass beispielsweise weniger CO2 produziert wird.
Und einen Punkt möchte ich nur erwähnen, weil es das du erwähnt hast, Christian, nämlich, dass Einsamkeit ein weiterer Risikofaktor ist, ja, gerade bei Hitze. Ja, und Dehydration, also zu wenig trinken, zu großer Flüssigkeitsverlust. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie auf Ihre Mitmenschen. Ja. Ich glaube, am Land ist das hoffentlich noch eher der Fall. In der Stadt, glaube ich, geht es auch, wenn es in den Häusern eine gute Gemeinschaft gibt. Aber es gilt quasi Rücksicht auf die Schwächeren zu nehmen. Ja. Und vielleicht können Sie ja sogar ein Hitzepaket spenden.
Ja, also ich bin ja optimistisch, weil das Wissen vorhanden ist und die Technologien sind vorhanden. Wir wissen, was beim Klimawandel ist, wir wissen, wie es funktioniert. Und ich denke auch in diesen Krankenanstalten, die es auch gar nicht leicht haben, aber dass das eine Herausforderung ist. Und ich denke, man muss es so gestalten, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiter selbst einen Profit haben und merken, dass die Qualität des Arbeitsplatzes auch besser wird. Und umgekehrt bei der jüngeren Generation ist das schon ein Kriterium, wo sie arbeiten wollen, ob das ein Thema bei dem Arbeitgeber ist. Das wird auch unterschätzt. Also ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Also das heißt, zusammenfassend, man kann sagen, der Klimawandel ist real. Wir wissen, was man tut. Die Wissenschaftler sind sich einig. Noch können wir was tun. Er ist gefährlich und es ist noch nicht zu spät, sozusagen.
Ich glaube, das ist ein wirklich schöner Schlusssatz. Es ist noch nicht zu spät. Was kann man tun? Nicht? Wir haben sehr vieles in dem Podcast jetzt erwähnt. Was ich glaube, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, es gibt die Landesausstellung 2026. Die ist im Landesklinikum Mauer. Ich glaube, das ist extrem sehenswert, dass man dorthin fährt. Wenn Sie dorthin fahren, fahren Sie mit dem Radl oder fahren Sie öffentlich? Ich glaube, da wird es eine Möglichkeit geben, Christian.
Ja, man kann direkt ins Krankenhaus mit der Bahn fahren. Ja.
Genau. Und dann schauen Sie sich die Landesausstellung an und schauen Sie sich vielleicht auch den Christian Korbel live an, weil das passiert immer wieder einmal, dass der dort auch zu treffen ist oder anzutreffen ist. Ich sage vielen Dank für einen wirklich interessanten Podcast, der vielleicht jetzt ein bisschen so aus der unserer gewohnten Serie abweicht, nicht, weil das Klima so große Brötchen backt man normalerweise auch nicht. Aber es war wirklich wahnsinnig interessant.
Fein war es. Danke, dass du da warst.
Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.